Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Mit der Erinnerung ihrer Großeltern an die alte Heimat Ostpreußen ist Autorin Nina Freidag aufgewachsen. Eines Tages fuhr sie los, dieses seltsam vertraute und doch so fremde Land mit dem Fahrrad zu erkunden. Was sie fand, war weit mehr als nur verblichene Vergangenheit. Ich habe von zu Hause geträumt. Hören Sie eine Reportage von Nina Freidag aus dem August-Heft von Geosaison. Es liest Kerstin Broder.
Als mein Großvater das letzte Mal aufwachte, sah er mich wie aus Kinderaugen an. Er lag im Krankenhausbett. Er sagte, ich habe von zu Hause geträumt. 60 Jahre hatte er in Holstein gelebt, doch das meinte er nicht. Er meinte Ostpreußen. Kurz darauf starb er. Seine Sehnsucht hinterließ er mir. Die Fähre stampft über die graue Ostsee. Eine Nacht vergeht, ein ganzer Tag. Die Lastwagenfahrer starren auf den Fernsehschirm. Ich blicke übers leere Meer. Da draußen fuhren sie. Fähren, Fregatten, Fischkutter, überladen mit frierenden Frauen und Kindern. Millionen Ostpreußen flohen im letzten Kriegswinter über dieses Meer nach Westen. Oder sie schleppten sich an seinen eisigen Ufern entlang. Meine Großeltern sahen ihre Heimat nie wieder. Meine Mutter kennt ihre Geburtsstadt nicht. Ich will das kurische Haff einmal mit dem Fahrrad umrunden, auf den Spuren meiner Familie. In Klaipeda ragen Hafenkräne in den Himmel. Memel hieß die Stadt zu deutschen Zeiten. Hier lebten die Cousinen meiner Uroma. Wir radeln zwischen hohen Sowjetblocks aus der Stadt hinaus, nach Südosten. Eine Schnellstraße entlang, dann durch Felder, in denen die Grashüpfer singen, auf Birkenalleen, über die sich Blindschleichen schlängeln, zu einem Dorf namens Drevena am Rande des Haffs. Die Abendsonne steht tief über dem Schilfrand des Fischerhafens. Die Boote liegen still am Kai. Im Internet habe ich die Kirchenbücher des Memellands durchforscht. In diesem kleinen Dorf lebte bis ins 19. Jahrhundert die Familie, deren Namen meine Urgroßmutter trug. Sie schämte sich für ihre litauischen Ahnen. Der Name Kadagis klang in Ostpreußen nach Dienstmädchen. Übersetzt bedeutet er Wacholder, erzählt mir eine Litauerin. Auf den dürren Sandböden dieser Küste wächst der wilde Nadelstrauch noch heute. Wir finden den deutschen Friedhof auf einem zugewachsenen Hügel. Galgstis, Stalgis, Kupris, Brinkis steht in verblichenen Lettern auf den Grabsteinen. Dazwischen Holzkreuze, deren Inschriften längst verwittert sind. Nach meinen Vorfahren suchen wir vergebens. Nicht wenige der alten Gräber aber sind frisch bepflanzt. Wer kümmert sich bloß um sie? Eine Frau führt uns zur alten Anna, die gerade Kartoffeln aus ihrem kleinen Acker gräbt. Ich pflege 12 Gräber, auch Fremde, sagt Anna, geborene Briskis. Die meisten haben seit 60 Jahren keine Angehörigen mehr. Ich habe getragen viel Wasser auf meinen krummen Beinen. Um ihren Hals trägt sie eine Bernsteinkette. Hinter ihr steht das alte grüne Fischerhaus, in dem sie zur Welt kam. Damals gab es noch viel Fisch. Im Haff, von der See durch eine 100 Kilometer lange Landzunge getrennt, gespeist von Süßwasser der Memelmündung, fing ihr Vater Scholle, Lachs, Kaulbarsch und Schnäppel, Barsch und Hecht. Anna wendet ihren Eimer um, setzt sich drauf und stimmt ein Seemannsliedchen an. O Heimat, was bist du schön. Ich kann bei dir nicht sein, Mama. Muss in die See hinein, Papa. Sie lächelt stolz. Das habe ich noch aus der deutschen Zeit. Das habe ich von der Mama. Längst ist sie allein unter Litauern. Die Deutschen starben oder gingen fort. Ihr Bruder kehrte erst im Tod aus Deutschland zurück. Er wollte, dass ich seine Asche über dem Haff ausstreue. Bevor wir weiterradeln, dürfen wir Falläpfel unter Annas Baum auflesen, den Fahrradkorb voll. Glückliche Reise, ruft sie uns hinterher. Seit meine Uroma starb, habe ich dieses weiche Ostpreußisch nicht mehr gehört. Wir lassen uns von einem Fischerboot über das Haff setzen. In der Ferne ragen die Schornsteine von Klaipeda aus dem Dunst. Vor uns wächst die hügelige Landzunge, die sie kurische Nehrung nannten. Dunkler Wald und helle Dünen, so groß wie Berge. 2 Fischer legen Reusen aus. Kein Windhauch geht. Das glatte Wasser liegt golden in der späten Sonne. Meine Familie ist sommers oft mit dem Dampfer die Memel hinunter und über das Haff auf die Nehrung gefahren. Morgens um 6 ging es in ihrer Heimatstadt Tilsit los, mit Frikadellen und hartgekochten Eiern im Gepäck und 3 Litern Wasser, gerüstet für einen langen, heißen Strandtag. Der litauische Teil der Nehrung blüht nun wieder. Touristen überall, neue Hotels, große Autos. Wir radeln über die Grenze auf die russische Seite. Unter den Kiefern sitzt ein altes Pärchen, das Pilze putzt. 3 Körbe voll haben sie im Wald gesammelt. Pilze, wie es sie nur auf der Nehrung gibt. Die Silhouette von Rositen taucht auf. Die Sonne blinkt durchs Laub. Rybatschi heißt das Dorf heute, Fischort. Damals ein beliebtes Seebad. Meine Familie kam oft hierher. Am Haffufer legten die Dampfer an. Von dort marschierten die Passagiere über die Landzunge bis zum Meeressaum. Heute ist der Strand menschenleer. Kilometer um Kilometer unbetretener Sand. Nach dem Krieg wurde der russische Teil der Nehrung Sperrgebiet und Rositen bekam eine Fischereikolchose. Inzwischen ist der Hafen schäbig, der Fang schlecht. Doch damals wurde in der ganzen Sowjetunion Werbung für das Dorf gemacht, sagt Tamara. 7 Jahre alt war sie, als sie mit ihren Eltern 1947 von der Wolga nach Rositen zog. Heute bewohnt sie ein ehemals deutsches Haus an der löchrigen Dorfstraße. In ihrem Garten blüht all das, was meine Uroma so liebte. Ringelblumen, Tagetes, Kapuzinerkresse. Bunte Bauernblumen hinter grünem Lattenzaun. Als wir ankamen, gab es hier erst 12 russische Schüler und noch 50 Deutsche, sagt Tamara. Deren Väter saßen in Kriegsgefangenschaft, die Mütter waren ins Arbeitslager deportiert worden. Die Kinder lebten bei ihren Großmütterchen. Unsere Nachbarin Martha hatte 18 Enkelkinder, um die sie sich kümmerte. Die Mädchen haben mir das Perlensticken beigebracht. 1948 wurden alle Deutschen abtransportiert. Russen, Weißrussen, Ukrainer bezogen die Häuser, saßen auf den Sesseln, schliefen in den Betten, kochten in den Töpfen der Deutschen. Ein seltsames Gefühl, sagt Tamara. Auch in den Gasthäusern und Pensionen wurde Wohnraum für die Neuankömmlinge eingerichtet. Der Tourismus kommt nur mühsam wieder in Gang. Gäste wie wir sind überall willkommen. Hier schenkt uns eine alte Traum. Dort nimmt ein Rentner uns zu seinen Verwandten mit. Ein Mann und seine Frau winken uns ins Haus, um georgischen Rotwein mit uns zu trinken. Unser Hotel mit Blick auf das stille Haff sei früher die deutsche Jugendherberge gewesen, sagt Tamara. Da haben die Segelflugschüler gewohnt. Die Segelflugschule von Rositen war berühmt. Der ältere Bruder meiner Großmutter war einer der lässigen Jungs, die ihre Flugzeuge auf die große Düne schleppten, um beim Ostwind von dort abzuheben. Die leichtherzigen Sommer sollten ihm später zum Verhängnis werden. Als er 1933 seine Anstellung bei der Ortskrankenkasse verlor, ging er zu den Wehrmachtsfliegern. Er stürzte ab, bevor der Krieg begann. Tamara erzählt diese Geschichte sofort ihrer Nachbarin weiter. Die Leute von Rybatschi freuen sich über jedes Stück Vergangenheit, das man ihnen schenkt. Und sie verstehen die Heimatsuche der Deutschen, weil auch wir hier ohne Wurzeln waren. Tamara schwärmt uns vor, wie wunderschön die Hauptstadt Kaliningrad nun herausgeputzt worden sei. Doch es hilft nichts. Wir finden das ehemalige Königsberg kahl und öde. Zwischen den Straßenbahnen radeln wir. Über die Brücken hiefen unsere Räder die Bordsteine hoch. Wir schauen uns die Ausgrabungen des Stadtschlosses an, in dessen Bierkeller mein Großvater als junger Soldat feierte. Streifen hinab zum wiederaufgebauten Dom. Viele Brautpaare drängeln sich an der Gedenktafel, die an den Philosophen Kant erinnert. Es ist den jungen Russen zum Brauch geworden, am Grab des alten Königsbergers Hochzeitsfotos zu schießen. Zur Weiterfahrt wuchten wir unsere Fahrräder in einen Zug nach Osten. Meine Mutter ist als Säugling diese Strecke in die Gegenrichtung gefahren. Auf der Flucht lag sie in einem Semmelkorb. Die Sitze unseres Abteils sind aus Holz. Ein paar junge Wochenendpendler spielen Karten, trinken Bier. Eine hagere Frau versucht, zerlesene Magazine zu verkaufen. Sie heißen »Meine Familie« und »Dascha«. Irgendwann streunt eine Gruppe Zigeunerkinder herein und kaspert mit uns herum. Als es dunkel wird, schaut unser russischer Sitznachbar auf. Als wir zu Kinderzeiten herkamen, waren die deutschen Häuser noch so schön, sagt er. Doch langsam sei alles verfallen. Nun kommen die alten Deutschen her und weinen. Sie machen Fotos und weinen. Wir erreichen Tilsit an der Memel. Hier haben meine Großeltern geheiratet. Hier wurde meine Mutter 1944 kurz vor der Flucht geboren. Heute heißt die Stadt Sowjetsk, doch der Bahnhof hat sich seit damals nicht verändert. Wir radeln über das Kopfsteinpflaster. Keine Straßenlaterne beleuchtet den Weg. Nur das neu renovierte Hotel Rossiya brennt aus der Finsternis in knallrotem Sowjet-Retro-Stil. Durch die Fensterfront beobachten wir eine Hochzeitsgesellschaft. Tanzende Fische in einem Aquarium. Auf dem Platz davor wacht Lenin, angestarrt von dem alten Tilsiter Elch, der nach Jahrzehnten auf seinen Sockel zurückkehren durfte. Mich erfüllt eine seltsame Zufriedenheit. Ich mag diese kleine graue Grenzstadt, schon bevor ich die Füße erstmals von den Pedalen nehme. Sie ist mir sofort vertraut, denn ich weiß alles über sie. Wo die fettesten Futterweiden sind, dort unten am Memelstrand. Dass die Kinder winters auf dem Fluss von Eisscholle zu Eisscholle springen. Wo das Postamt liegt und dass man beim Sägewerk rodeln kann. Wir radeln über die hohe Straße. Hier ist meine Uroma samstags ins Kino gegangen. Nach der Vorstellung hat sie gegenüber bei Tengelmann Süßigkeiten für ihre Kinder gekauft. Mein Großvater ist verliebt an diesem Schlossteich entlang spaziert, nachdem die angebetete Tilsiterin ihn erhört hatte. Als alter Mann in Holstein hat er jede junge Käseverkäuferin gefragt, warum der Käse wohl Tilsiter heiße. Keine hat es hier gewusst. Nun kenne ich endlich die Kulisse seiner Geschichten, teile die Bilder der Vergangenheit mit ihm. Auf der Suche nach dem Grundstück meiner Familie werde ich von einem Hofhund gebissen, von einem Betrunkenen verjagt. Doch meine Freude trübt das nicht. Die Allee, in der meine Verwandten wohnten, liegt wohlig in der Abendsonne. An manchen Gebäuden stehen noch deutsche Aufschriften, Spirituosen, Reparaturwerkstatt, Teer- und Klebemasse. Die Kaserne der Fahrradkompanie ist verlassen, die Fenster sind zersplittert. In einem Datschengarten singt eine dralle Dame gemeinsam mit einem angetrunkenen Glatzkopf russische Trinkweisen. Ein Nachbarjunge hilft mir schließlich, das richtige Grundstück zu finden. Er heißt Jenja und hat seinen Hund dabei. Die beiden haben schon oft auf dem verwilderten Land gespielt, das einst der Garten meiner Familie war. Kein Ziegel blieb mehr übrig von den beiden Häusern. Dem alten, in dem meine Ur-Uroma samstags selbst die Kaffeebohnen röstete, sodass die ganze Allee nach Kaffee duftete. Dem neuen, in dem ihre Tochter wohnte, meine Uroma, mit ihren 4 Kindern, ihrem Mann, seiner Mutter und seinen unverheirateten Schwestern. Wie Jenja da hockt, inmitten des Unkrauts, die Arme um den struppigen Hund geschlungen, muss ich an den kleinen Bruder meiner Großmutter denken. Eines der wenigen geretteten Familienfotos zeigt ihn in diesem Garten. Er steht unter der Teppichstange, trägt eine Kappe, unter der seine Ohren abstehen, zu seinen Füßen hechelt sein Rüder Harras. Der ganze Garten füllt sich mit Gestalten von früher. Harras raubt mit der Katze die Speisekammer aus. Die Katze klettert auf die Regale und wirft ihre Beute zu ihm hinunter. Die kleine Schwester meiner Großmutter turnt im nahen Seerosenteich auf den badenden Brauereipferden herum. Sie rennt über die Felder hinter dem Haus zum Friedhof, um ihren Vater vor der Gestapo zu warnen, die ihn ins Gefängnis bringen wird. Ich sehe meine Großmutter als Mädchen zur Schule eilen, immer ein bisschen zu spät. Ihre kleinen Geschwister müssen die Straßenbahn für sie aufhalten. Meine Großmutter hat als einzige Abitur gemacht. Ein strahlendes Bild gibt es von ihr, die goldenen Orden der Tilsiter Abiturientin an der Brust. Als Kind habe ich diese Orden meinen Puppen angesteckt, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Meine Großmutter starb früh, ich habe sie nicht gekannt. Wir besuchen ihr altes Gymnasium, sprechen in der Pause eine Lehrerin an. »Ach, ich freue mich«, so ruft sie und nimmt uns sofort in ihre Deutschstunde mit. Es sei doch schade, dass die Kinder nur noch Englisch lernen wollten, wegen der Computer und so. Die Schüler sind für den Unterricht fein gemacht. Die Jungen tragen Anzüge, die Mädchen weiße Blusen. Sie fragen mich, ob ich schon mal einen Elefanten gesehen habe, ob ich mich manikürieren lasse, ob ich Präsident Putin getroffen habe. Sie sind sehr aufgeregt, sagt die Lehrerin. Sie haben noch nie mit einer Deutschen gesprochen. Wir schlendern hinunter zum Fluss, wo die Männer mit ihren Angeln stehen. Die Memel ist ein breiter Strom, fließt träge und behäbig. Früher gehörte das Dorf am anderen Ufer zu Tilsit. Heute verläuft auf der Brücke die EU-Grenze, scharf bewacht. Doch jeder pfiffige Russe hat ein Postfach drüben in Litauen. Dahin braucht die Post aus Deutschland nur 6 Tage, hat die Lehrerin gesagt. Bei uns geht sie über Moskau. Das dauert 6 Wochen. In dem Haus neben der Brücke wohnte Urgroßtante Ida. Heute steht es hinter den Grenzanlagen. Viele Lastwagen warten auf Durchlass. Wir klopfen an einer Wohnungstür, stottern auf Russisch. Wir kommen aus Deutschland. Die alte Frau reißt die Tür weit auf und ruft, Prischadice, kommt herein. Maria ist Russin, doch als sie 1945 nach Tilsit kam, waren noch viele Deutsche hier. Neben ihnen im Stroh schlief sie, arbeitete mit auf den Feldern und lernte ihre Sprache. Sie ruft, ich liebe Besuch. Ihre selbstgeschnittenen Filzsohlen trocknen auf der Fensterbank. Im Bad steht ein Holzofen. Der Aschenbecher trägt die Aufschrift Welthölzer. Wir werden den Nachmittag bei Maria verbringen. Sie wird mir die Fotos aus ihrer Jugend zeigen. Ihre 2 Enkelinnen werden kommen. Die eine mit ihrer Tochter, die Kuchen holen muss. Die andere mit Mann, der Honigschnaps kaufen soll. Oi, ruft die Enkelin Ljuda vor jedem Schluck, als sei das Trinken anstrengend. Das schmeckt, sagt die alte Maria, wenn sie das Glas absetzt. Als die Heimweh-Touristen Anfang der 90er Jahre wieder nach Tilsit reisen durften, da hat Maria die deutschen Rentner durchs Fenster zu sich gerufen, sie mit Teigtaschen und Wodka versorgt. Denn unten haben die Kinder den Damen die Handtaschen gestohlen. Das habe die Deutschen abgeschreckt, sagt Maria. Nun käme niemand mehr. Marias Augen füllen sich mit Tränen. Ach, Ninotschka, es ist schrecklich, klagt die alte Russin. Jetzt sitze ich hier ganz alleine.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.